What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Der Juni hat begonnen und das ist ein ganz gutes Zeichen. Denn wir zählen schön langsam die WhatsApp-Folgen, bis tatsächlich der Rennsport wieder losgeht. Und wir haben letzte Woche nachgezählt. Es sind mit dieser Folge noch 5. Dann beginnt auch endlich wieder das erste Rennen. Sollte im August auch dieser Zeitplan so durchgeführt werden, wie es ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Natürlich wie immer mit meinen beiden wunderbaren Kollegen Thomas Gerlich.
Servus.
Jonas Bayer.
Grüße.
Und mein Name ist Lukas Bergmann. Ja, Thomas, wir haben das ausgerechnet. Es warten hat langsam Ende. Man kann sich wie so ein Adventskalender vielleicht schon an die Wand hängen und jeden Tag
Türchen aufmachen. Abreißen. Du meinst, die Hörer müssen jetzt noch 5 Folgen lang unser Überbrückungsgelaber anhören, bis wir mal wirklich wieder über Renngeschehen sprechen. Und wir müssen uns noch 5 Folgen lang irgendwas aus den Fingern saugen. Oder einfach, lass mich ausreden, weiter coole Interviewgäste ausladen. Haben wir schon wieder einen sehr coolen heute am Start, das Wolfpack. Au! Feiert Debüt bei WhatsApp.
Das war nicht das Wolfpack, das war ein Babywolf.
Ja, das war eigentlich erbärmlich und ich wünschte auch, wir könnten das nochmal machen und das wäre nie aufgenommen worden. Aber mach schnell weiter.
Ja, es gibt natürlich auch wieder nicht viel zu reden. Deswegen ein bisschen Überbrückung mit einer unserer Lieblingskategorien.
Stravazen.
Ja, wir hatten eine krasse Woche. Das ist immer ein bisschen azyklisch. Die krassen Wochen sind immer quasi eine Woche, bevor wir aufnehmen. Also das war die vor 1,5 Wochen quasi im WhatsApp-Strava-Club. Ging es gut ab. In der Woche von Mitte Mai, ich habe jetzt gerade die Daten nicht genau im Kopf, egal. Auf jeden Fall war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ging hin und her. So viel vorweg gesagt, der die ersten 2 Wochen gewonnen hat, Markus N., nicht mal mehr eine Top 3. Die Wachablösung ist geglückt. Es sah lange so aus, als ob es da ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt oben. Und in den letzten 3 Tagen kam Eike Jentner noch vorbei und hat sich einfach da mit 3 Touren die Spitze geholt, am Ende 719 Kilometern. Es ist, wenn du 605 Kilometer gefahren bist, bist du nicht mehr in den Top 3. Das ist Wahnsinn. Und Eike Jentner, muss man an der Stelle auch sagen, coole Tour. Schaut euch das mal an bei ihm auf Strava. Die sind von Freiburg nach Flensburg gefahren, er und ein Kumpel. Sah ziemlich cool aus. Also einfach einmal quer durch Deutschland fahren. Schauen holt man den begehrtesten Titel im deutschen Radsport, die WhatsApp-Strava-Krone.
Man muss ja dazu sagen, er ist nicht mal nur diese 719 oder was auch immer ist dann Kilometer in der Woche gefahren, sondern da kamen einfach noch 480 in den nächsten 3 Tagen obendrauf. Also er hat auch lange in der Folgewoche noch geführt, nur irgendwann am Mittwoch dann aufgehört und dann kamen noch ein paar andere vorbei.
Ich behaupte, das war strategisch. Der hat das so gemacht, dass er schön die Hälfte in einer Woche und in der anderen Woche hat, um sich vielleicht beide Wochen abzugrasen. Aber da kann er sich ja vielleicht irgendwie bei uns mal melden, ob das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ich sage ja.
Ich habe auch noch was zu Eike, falls du uns zuhörst, zu sagen. Nächstes Mal meldest du dich. Ich war zum gleichen Zeitpunkt, dass du gestartet bist in Freiburg. Hätten wir vielleicht vorher noch einen kleinen Kaffee trinken können, bevor du auf diese riesige Tour fährst nach Flensburg. Du hast ja mit der politischen Botschaft, die auf deiner Kappe stand, da habe ich ziemlich übereingestimmt mit der Distanz, die du gefahren bist. Natürlich nicht.
Das ist mir no viel border. Aber Hashtag no border unter der genau. Mission stand das offensichtlich. Coole Sache, wenn man das aus der Ferne beurteilt, ohne dazu mehr zu wissen. Aber ich fand es auch gerade witzig, wie du sagst, hättest doch Bescheid gesagt. Nicht so, okay, Jonas, wärst du mitgefahren oder was? So, nein, auf den Kaffee vor Abfahrt, da wäre Jonas zum Frühstück wieder gekommen.
Natürlich. Kaffeekiste heißt es. Meet me there. Ich bin eigentlich immer in Freiburg, bin jeden Tag da. Insider aus Freiburg. Ich will aber auch noch mal was zu Strava beitragen. Und zwar geht es um Folgendes, Thomas. Du bist ja der von uns am nächsten dran ist, an der Spitze eigentlich von den Strava-Jungs. Aber die letzte Woche bist du auf einmal zu mir in die unterste Liga gerutscht, in die nicht sichtbaren, also alle unter Platz 10. Was war da eigentlich los? Wie fühlt es sich an, bei denen, die wirklich gar nichts geleistet haben, zu stecken?
Ja, es war wirklich eine einzige Enttäuschung, muss man so sagen. Letzte Woche war nix. Muss diese Woche besser werden. Aber ich habe es Lukas auch schon auf WhatsApp geschrieben, so wenn du 13. im WhatsApp Strava Club wirst, das ist wie 13. bei der Tour, das weiß, wer 13. wird, das weiß kein Mensch. Die Top 5, die kriegst du noch auf die Reihe, Platz 13, wer war, Jonas, du vielleicht, wer war 13. letztes Jahr bei der Tour?
Jetzt, du machst den Geschke-Trick, gefällt mir gut. Ich will aber einfach festhalten, dass du bist auf jeden Fall einer der Ausrutscher und deshalb lass uns gleich zu der Kategorie kommen, die wir genauso hier lieb gewonnen haben in unserem Podcast.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, also ein Ausrutscher, Thomas Gerlich, stimme ich jetzt nicht ganz so, der Mann ist trotzdem noch über 300 Kilometer gefahren. Hier, Jonas, nimm dir mal ein Beispiel daran. Ich versuche immer, Jonas ja zum Radfahren zu begeistern, aber der Mann
hat recht. Jonas hat recht. Platz 13, das ist nichts. Das ist.
Okay, dann bin ich ruhig.
Ich versuche gerade schon rauszufinden, wer 13. bei der Tour letztes Jahr wurde. Und das dauert einfach allein schon. Das braucht hier richtig Recherche. Top 10 steht hier überall, aber ja, gleich. Macht ihr mal kurz weiter.
Ich sag mal, 13. im WhatsApp Strava Club zu sein, ist ungefähr so, wie wenn man über 8000 Höhenmeter gefahren ist und am Ende hat es nichts gebracht.
In Rekordzeit.
Emanuel Buchmann hat das Everesting in unter 7,5 Stunden absolviert. Die Everesting Challenge, also für alle, die davon noch nichts gehört haben, der Mann ist einfach einen Berg immer so lange hoch und runter gefahren, bis er über 8000 Höhenmeter hatte.
Und 8848?
Ja, wie auch immer. Du bist
Monsieur Geografie.
Deswegen bist du der Mann für die Zahlen. Auf jeden Fall hat er das gemacht, in Rekordzeit. Jetzt zählt dieser Rekord aber nicht. Man muss sich vorstellen, es gibt tatsächlich eine Regel, die besagt, dass man immer exakt denselben Berg bei diesem Everesting hochfahren muss. Und was Buchmann gemacht hat, er ist diesen Berg einmal auf der Rückseite runtergefahren und wieder hoch. Und das geht natürlich nicht. Da muss man natürlich sagen, dieser Mann hat den Rekord einfach nicht verdient und deswegen hat man ihn eben wieder aberkannt. Also warum gibt es
ja,
überhaupt...
Ne?
Thomas, du hast es vorhin zu mir schon gesagt. Warum gibt es bei so einer verrückten Challenge einfach überhaupt solche Regeln? Das Ding ist doch einfach nur wirklich für den Spaß. Bei Buchmann war es auch noch für den guten Zweck, hat Spenden damit gesammelt und dann wird ihm da offiziell dieser Rekord aberkannt, weil er nicht genau nach den Regeln gefahren ist. Also irgendwas läuft da doch falsch.
Ja, naja. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass es da so ein, in Anführungszeichen, offizielles Regelwerk gibt für so eine, ja, eher verrückte Challenge, die sich ja nicht irgendwie nach Regeln oder Genauigkeiten oder irgendwas orientiert. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ohne das despektierlich zu meinen, harten Respekt vor Emanuel Buchmann, der ist das wirklich krass gefahren. Aber wenn man sich das bei Strava anschaut, da gibt es auch eine Differenz zwischen der Bewegungszeit und der insgesamten Zeit. Also er hat Bewegungszeit, hat eben diese 7,28, aber insgesamt hat diese Aktivität 7 Stunden 49 gedauert oder 48. Also eine knappe halbe Stunde oder 25 Minuten länger. Ist natürlich jetzt die Frage, hat Buchmann einfach zu spät gestoppt oder hat er halt auch mal oben am Berg auch mal kurz 2-3 Minuten Pause gemacht? Und dann muss man natürlich auch sagen, ja, hat er auch einfach länger gebraucht. Kannst ja bei der Tour auch nicht sagen, ja, hier, ich mach mal hier am Isoar oben kurz 2 Minuten Pause, aber das zählt bitte nicht in die Zeit am Ende mit rein. Also da weiß ich jetzt leider nicht genug, aber muss man auch sagen, an sich geht's dann nämlich nicht nur nach der Bewegungszeit, sondern einfach nach der insgesamten von Start bis Ende Nettozeit dann eher oder Bruttozeit. Insofern, scheiß auf den Rekord, die Leistung ist trotzdem krass. Hoffentlich sind da ein paar Spenden auch noch bei rumgekommen. Dann war es eine coole Aktion.
Wollte ich auch sagen, er hat Geld fürs Deutsche Kinderkrebshilfewerk gespendet. Also das ist, glaube ich, mal wichtiger als dieser merkwürdige Rekord.
Das ist definitiv so richtig. Also dieses Regelwerk trotzdem so ein bisschen der Ausrutscher, aber natürlich die Aktion an sich eher ein Ausreißer. Genauso wie das, was im Frauenradsport beim Team Sunweb passiert. Die haben sie jetzt nämlich einen richtigen dicken Fisch an Land gezogen, sage ich mal. Weil sie haben die Woche einen richtig guten Transfer eingetütet. Lorena Wiebes ist jetzt in Zukunft Sunweb-Fahrerin. Sie war vergangenes Jahr sogar Erste im World Tour Ranking. Kann man natürlich immer fragen, bedeutet das auch, dass sie die beste Fahrerin der Welt ist? Ist jetzt mit einer Annemiek van Vleuten und Marianne Vos vielleicht noch nicht ganz auf einer Stufe, aber hat natürlich überragende Jahre jetzt hingelegt und für ihr Alter. Sie ist 99er Jahrgang. Da muss man natürlich schon sagen, das ist ein absolutes Nachwuchstalent. Und wenn man eins der größten Nachwuchstalente aus Holland hat, ich glaube, dann hat man einiges richtig gemacht im Team. Und Sunweb, muss man ja auch sagen, hat auch noch ein deutsches Riesentalent mit Liane Lippert. Also das vielleicht so das Frauenteam der Zukunft.
Ja, also sie stellen sich da vor allem perspektivisch gut auf, das muss man echt sagen. Kann man natürlich für sie nur hoffen, dass sie solche Leute dann auch halten können.
Vier Jahresvertrag bis 2024, das ist halt schon auch mal eine Ansage.
Das habe ich mir auch gedacht bei der Vertragslänge, das musst du in aktuellen Zeiten musst du auch erstmal einen Vierjahresvertrag bieten können. Also gerade ich weiß es tatsächlich nicht, wie die Vertragslängen bei den Frauen sind, aber im Männerradsport, da würden sich einige über einen Vierjahresvertrag freuen. Das sind oft auch nur 2 Jahre oder so, die Verträge. Insofern, gute Sache, wenn sie die halten. In 1-2 Jahren, Sunweb hat da ein richtig, richtig starkes Team am Start.
Man muss dazu noch sagen, dass oft ein Problem ist tatsächlich, dass die Verträge so lang dauern bei Männern. Also auf der einen Seite kann es sehr schlecht sein. Auf der anderen Seite kann es gut sein, wenn man einen langen Vertrag unterschreibt, kann aber auch schlecht sein, weil die Verträge nicht daran gekoppelt sind, wie lange die Hauptsponsoren zugesagt haben. Und dann, wir haben es letztes Jahr bei Katjuscha gesehen, dass die alle Verträge hatten, noch über 1-2 Jahre, aber Katjuscha keinen Vertrag mehr hat als Hauptsponsor. Und dann ist man auf einmal in ein Team gekettet, wo gar nicht sicher ist, dass es nächstes Jahr überhaupt fahren kann. Und das kann sich dann zum Problem für die Fahrer entwickeln, weil sie keine neuen Verträge aushandeln dürfen mit neuen Teams.
Für wen sich das auf jeden Fall gelohnt hat, und das kam auch in den vergangenen Wochen raus, ist für Fabio Aru, dass er damals einen Langzeitvertrag unterschrieben hat. Denn der gehört mit zu den besten Verdienern, wie man auf dieser Liste der L'Equipe, der französischen Zeitung, gesehen hat. Fabio Aru auf Platz 5, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Ja, ich habe...
Ja, gut für ihn, also... Wenn man sich überlegt, welche Fahrer da hinter ihm noch auf der Liste sind und was die für Platzierungen in den letzten 1-2 Jahren eingefahren haben, hat er da nochmal einen guten Vertrag ausgehandelt. Aber um das mal auf die andere Seite zu sehen, ist halt natürlich schon auch die Frage, weil bis zu seiner Vertragsunterzeichnung, die er glaube ich schon 2018 war, wenn ich jetzt nicht falsch das im Kopf habe, hat Fabio Aru halt echt gute Ergebnisse gefahren. Absolut. Und ist halt auch die Frage, ob dann durch so einen Vertrag halt der Druck dann so hoch wird oder was für Gründe das dann hat, dass du danach halt dann nicht mehr so an diese Zeiten rankommst. Also ist die Frage, ob er wirklich nur halt gute Jahre hatte und jetzt halt nicht mehr so in zur Weltspitze gehört. Oder dir halt so einen Vertrag und so eine Erwartungshaltung, die sicherlich mit dem Vertrag auch einhergeht, die halt so eine Bürde auflegt, dass du dann halt vielleicht einfach nicht mehr so unbeschwert fahren kannst und das da auch noch mit reinspielt.
Er hat Verletzungsprobleme gehabt, das ist bekannt, seit er dahin gewechselt ist und er hat die Ergebnisse nicht mehr, aber wie du es gesagt hast, vor seiner Vertragsunterschrift hat er wahnsinnige Jahre gehabt. Da war er quasi so der Fahrer der Zukunft, also wir wollen nicht vergessen, bei der Tour de France hat er Siege gesammelt, war da im gelben Trikot. Das war kein Fahrer jetzt, der da irgendwie zufällig da hochgeraten ist. Jetzt wirkt es natürlich ein bisschen merkwürdig, dass er da auf Platz 5 steht und hinter ihm dann Valverde, Nibali, Carapaz, Pinot, Roglic und sowas stehen.
Alaphilippe.
Ja, Alaphilippe habe ich so ein bisschen rausgenommen, weil er für mich ist er immer noch kein Rundfahrer. Aber,
ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr auf diese Gehaltsliste eingehen, kann sich jeder gerne da nochmal selber anschauen. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in unseren Shownotes, da könnt ihr gerne euch das Ganze nochmal angucken. Was ich aber eben sehr interessant an dieser Liste finde, deswegen bin ich zu sprechen drauf gekommen, man redet immer über Decoini Quickstep als vielleicht das Radsportteam. Aber man sieht es wieder an dieser Gehaltsliste. In den Top 20 befindet sich genau ein Fahrer von Decoini Quickstep. Und das ist, wie wir angesprochen haben, Julien Alaphilippe. Aber trotzdem ist dieses Team irgendwie so ein bisschen das Nonplusultra. Und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir uns einfach mal einen Gast aus diesem Team ein. Ein Deutscher, Yannick Steimle. Und ich werde mich jetzt ausklinken und euch beiden das Feld überlassen. Und dann werden wir ein bisschen hören, wie es im Wolfpack-Rudel eigentlich so zur Sache geht.
Jawohl, das Wolfsgeheule im Hintergrund. Wir haben heute einen jungen deutschen Fahrer, ein deutsches Nachwuchstalent, heute zu Gast bei What's Up. Der einzige Deutsche aktuell im Wolfpack von Decoini Quickstep, Yannick Steimle, heute bei uns zu Gast. Servus Yannick erstmal. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Cool, dass du da bist.
Servus, hallo. Ja, mich freut es auch, dass ich bei euch teilhaben darf und ich bin gespannt auf die nächste halbe Stunde.
Ja, das bin ich auch. Fangen wir mal mit was Unverfänglichem an. Ich habe wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ich habe gestern auf Instagram verfolgt, du hattest so ein Social Swift Ride, das Wolfpack Ride auf Swift. Wie geht's den Beinern? War das was Schweres oder war es eher eine lockere Einheit?
Wir haben vom Team, immer zwei Fahrer, müssen wöchentlich eine Fanausfahrt machen mit den Mitgliedern des Wolfpack Fanclubs. Und es war eine lockere Einheit, es war Ruhetagtempo, aber ich sag mal so, Swift ist ganz einfach, man kann sein Tempo fahren, wo man möchte. Ich war am Ende, glaube ich, Vorletzter, weil alle sind Rennen gefahren auf dem Account gestern, aber es war für mich auch eine coole Erfahrung, weil ich zum ersten Mal auf Swift war. So, es hat Spaß gemacht und ich denke, dass ich es im Winter, wenn es schlecht Wetter ist, ab und zu mal wieder einbauen werde.
Wo ich gerade schon Ruhetagstempo gehört habe, bei sowas stelle ich mir immer die Frage, wenn ihr Profis das sagt, für wen ist das eigentlich Ruhetagstempo, für euch oder für uns? Aber jetzt, wie du es gesagt hast, war es ja eher für dich Ruhetagstempo und die eure Fans sind tatsächlich schneller gefahren als du.
Ja, ich sag mal so, viele haben Angst, mit Profis trainieren zu gehen, aber ich selber sage, es ist oft einfacher, mit Profis Radfahren zu gehen, weil wir trainieren zu 98% nach Plan. Und wenn wir Grundlage auf dem Plan stehen haben oder Ruhetag, dann fahren wir auch Grundlage oder dann machen wir auch Ruhetag und fangen nicht an zu spaßen im Training mit irgendwelchen Einheiten. Deswegen fahren wir relativ für einen Amateurfahrer entspanntes Tempo, sage ich jetzt mal. Aber klar, in der Kehrwende, wenn wir dann halt in die Intervalle übergehen, dann wird es halt für die anderen schwer.
Ich denke auch, für mich wird es selbst bei eurem normalen Ausdauertraining schwer. Thomas könnte da wahrscheinlich mehr mitmachen. Aber wir wollen so ein bisschen auch darauf schauen, wie du eigentlich zum Radsport gekommen bist. Du kommst aus dem schwäbischen Weilheim, das ist direkt neben Kirchheim. Und da, alle, die sich so ein bisschen mit Mountainbike auskennen, da kommen die Fubitsch-Brüder her, die bekanntesten deutschen Mountainbiker der letzten Jahre, würde ich mal sagen. Bist du über die so ein bisschen zum Radsport gekommen oder hatte das ganz andere Gründe?
Es hatte eigentlich ganz andere Gründe. Ich hatte als kleines Kind einen Herzfehler und ich habe relativ viele Sportarten ausprobiert. Ich war beim Fußball, beim Tennis, Leichtathletik, Skifahren und auch Radfahren. Und dann habe ich irgendwann ein Tennisspiel gehabt bei 35 Grad in der Sonne und bin auf einmal blau angelaufen, keine Luft mehr bekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich Asthma habe. Daraufhin waren wir bei vielen Sportärzten in Kliniken und dann hat damals ein Sportarzt zu mir gesagt, ich brauche einen Ausdauersport, wo mich ans Limit bringt. Und daraufhin bin ich dann über das Skitraining im Sommer, wo wir mit Radfahren dann verbunden haben, eigentlich so zum Mountainbiken gekommen, dass wir danach drei, vier Jahren gemerkt haben, dass mein kleines Herz, sage ich jetzt mal, was überdurchschnittlich klein war, größer wird und wächst. Und dass es eigentlich immer besser wird mit dem Atmen, mit den Bronchien und alles. Und so bin ich eigentlich zum Mountainbikesport gekommen.
Also du hast quasi ein ärztliches Attest zum Vollgasballern bekommen, kann man das so sagen? Also das hieß wirklich vom Arzt, du brauchst irgendwas, was dich ausdauertechnisch komplett ans Limit bringt.
Ja, genau. Ich brauche einfach, sage ich jetzt mal, ein langes Herztraining. Und ich sag mal, beim Radfahren ist der Puls ziemlich lang hoch. Und so habe ich das eigentlich miteinander verbunden und dann hat es mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Aber da war ich also 7, 8 Jahre alt, wo ich das begonnen habe. Und so bin ich eigentlich zum Mountainbike gekommen. Und klar, deswegen lebe ich hier eigentlich in der Hochburg vom Mountainbiken. Ich sag mal, Freiburg ist mit dabei, aber mit den Fumisch-Brüdern. Und wir haben noch einige andere Nachwuchsfahrer, wo es probieren zum Weg zum Profi. Aber das ist eigentlich die Geschichte, wie ich eigentlich zum Radfahren gekommen bin.
Und dann ging's für dich weiter, erstmal einige Teams in deiner Umgebung und dann bist du irgendwann nach Österreich gewechselt. Wie kommt man denn dazu, dann zu sagen, okay, jetzt nach Österreich, in ein österreichisches Team ist die richtige Entscheidung?
Ja, ich habe mit 13 oder 14 habe ich erstmal auf die Straße gewechselt vom Mountainbiken. Bin dann auf der Straße unterwegs gewesen, bin relativ schnell in den Landeskader gekommen und alles Mögliche und Dann bin ich von der U19, habe ich den Sprung nicht in ein Kontinentalteam geschafft, weil ich ehrlich gesagt faul war, im Nachwuchs zu trainieren. Und bin dann ein Jahr bei den Racing Students gefahren, habe dann aber gemerkt, dass es mir eigentlich Spaß macht wieder und dass es läuft. Habe meine 10 Rennen, glaube ich, fast gewonnen in der Saison. Und durch meinen Onkel, der bei Löffler arbeitet in Österreich, die haben das Team Felbermeier Simplon ausgestattet. Und so kam eigentlich der Kontakt her, ob ich die Chance bekomme, dort zu fahren. Und die haben an mich geglaubt, die haben mir die Chance gegeben für ein Jahr einen Vertrag. Und so bin ich eigentlich nach Österreich gekommen. Und da war ich jetzt auch die letzten 4 Jahre. 2 Jahre bei Felbermeier und 2 Jahre noch bei Vorarlberg.
Ja, du hast es angesprochen, Team Vorarlberg. Da bist du bis vergangenes Jahr noch gefahren. Hast du da eigentlich noch Kontakte ins Team so ein bisschen? Weil man kann es ja mal ganz lustig sagen, wenn man jetzt die einfache Wikipedia-Recherche betreibt, Team Vorarlberg, Erfolge Saison 2019, da sind 7 Erfolge aufgelistet und 6-mal davon steht da dein Name dran. Könnte man sagen, die sind ja ohne dich jetzt ziemlich aufgeschmissen, oder wie ist es da so?
Ja gut, ich sag mal, ich habe dem Team Vorarlberg viel zu verdanken. Erstmal, dass sie mich aufgenommen haben nach meiner, auf gut Deutsch, Scheiß-Saison 2017. Habe ich großes Vertrauen bekommen vom Team, habe mich dort zum Siegfahrer entwickelt und ich hatte letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen, ein Sahnejahr. Es hat scheiße begonnen mit einem Sturz in Griechenland, wo ich im Trainingslager in eine Bergziege reingefahren bin mit 60 km/h und dann war ich mal einen Monat weg und muss aber sagen, ich war im Endeffekt froh drum, weil ich bin einfach dann einen Monat später fit geworden und pünktlich zur Österreich-Rundfahrt und ich habe echt noch viel Kontakt zu meinen zu meinem alten Team, auch mit meinem Teamchef habe ich dem letztes Jahr telefoniert, wie es aussieht bei ihnen jetzt mit der Lage mit Corona, und mit meinem sportlichen Leiter habe ich telefoniert von letztes Jahr, weil sagen wir mal so, ich weiß, wo ich herkomme und den Kontakt möchte ich eigentlich nicht entgleiten lassen und mich hätte es gefreut, es zu beobachten, was sie dieses Jahr machen, weil sie, glaube ich, relativ gut wieder eingekauft haben an Fahrer. Aber ich persönlich glaube, so eine Saison zu toppen, was sie letztes Jahr vielleicht auch dank mir hatten, wird auf Kontinentalebene schwer sein.
Ja, du sprichst es gerade schon an, auf Kontinentalebene. Und dann ging es halt bei dir letztes Jahr, du nennst es ein Sahnejahr, dann richtig durch die Decke. Vom Kontinentalteam dann zu Deceuninck Quickstep, zum Wolf-Team, zum wahrscheinlich berühmt-berüchtigsten Team in der Radsportwelt. Der Sprung ist relativ groß. Bei dir ging es ja dann auch relativ schnell. Du hattest dann erstmal, ich glaube, nur einen Monat einen Stagiaire-Vertrag. Und das war diese verrückte Woche, wo du dann am Montag dann doch den Profivertrag bei Deceuninck unterschrieben hast, am Dienstag das erste Rennen gewonnen und in derselben Woche dann nochmal ein Klassiker in Belgien. Was mich interessieren würde, nochmal der erste Schritt. Wie läuft das ab? War Deceuninck das einzige Team, das auf dich zugekommen ist? Hattest du mit mehreren World Tour Teams Kontakt und hast dich dann für Deceuninck entschieden? Oder wer hat dich da dann beobachtet oder gescoutet quasi?
Also mich freut es erstmal selber, dass ich das nochmal erzählen darf, weil für mich ist manchmal immer noch so ein kleiner Traum oder eine Riesenblase, wo ich nicht weiß, ob es wirklich real ist. Aber es war eigentlich relativ lustig in der Woche in der Österreich-Rundfahrt, wo ich 2 Etappen gewonnen habe und nochmal Dritter war, haben mich verschiedene Managements angeschrieben und es war für mich schwer, weil ich nicht wusste, was ist seriös, was nicht. Ich war komplett auf mich alleine gestellt. Bin dann einen Managementvertrag eingegangen mit Squadra Sport in Belgien, wo unter anderem auch Greg van Avermaet, Julian Alaphilippe, Stanek Stieber unter Vertrag haben. Eigentlich lauter die großen Fahrer, wo dann für mich die Frage war, ob ich bei ihnen richtig aufgehoben bin in dem großen Fahrer oder in der Fahrerberühmtheit, was sie unter Vertrag haben. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich hatte Angebote aus der zweiten Liga, also Pro Continental, und war im Gespräch bei Virtual Teams. Aber dadurch, dass die alle die Tour de France abwarten mussten mit Sponsorenverträge auch 2020, wie viel Geld haben sie zur Verfügung? Und war das für mich wirklich eine nervenaufreibende Zeit. Ich habe nicht viel geschlafen, weil ich wusste, jeder Tag kann entscheidend sein. Und ich habe dann mit einem Freund eine Tour geplant nach Hannover. Er hat ein Auto gekauft bei VW. Wir sind mit dem Fahrrad hochgefahren, haben es abgeholt. Und kurz vor Hannover hat dann mein Telefon geklingelt. Und dann war der Trainer von Deceuninck Quickstep am Telefon. und hat mir dann in einer Minute erklärt, ob ich Stagiaire sein möchte bei ihnen. Sie hätten noch einen Platz frei. Und ja, dann habe ich mich mal eine Stunde auf ein Bänkchen gesetzt, habe erst mal telefoniert mit allen möglichen Leuten. Und ja, dann hat mein Management gesagt, ja, ich kann das eingehen, das ist trotzdem eine gute Chance, mich dort zu zeigen, obwohl ich auch in der Zeit woanders unterschreiben könnte, wäre kein Problem. Ja, und für mich war es dann halt schwer zu sagen, okay, ich unterschreibe jetzt zweitligamäßig und nachher bin ich bei der König Quickstep und ich würde doch einen Vertrag bekommen, habe aber schon woanders unterschrieben. Und dann war es für mich wirklich schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Ich habe dann alles andere, was ich konnte, rausgezögert. Konnte auch froh sein, dass manche Teams gebraucht haben, bis sie die Verträge geschickt haben. Und ich hatte viele Telefonate mit Patrick Lefebvre. Und ja, er hat mir klipp und klar gesagt, dass sie keinen Platz haben im Team für 2020. Wenn ich ein anderes Angebot habe, soll ich es unterschreiben und ich mich wohlfühle. Und ich wollte das Ganze aber eigentlich nicht so richtig glauben. Ich habe gesagt, die Chance bekomme ich nur einmal bei Quickstep zu fahren. Und ja, ich muss dann sagen, ich habe ehrlicherweise, ich habe nicht mehr speziell trainiert auf die Herbstsaison mit Quickstep. Ich habe einfach, es hat im Kopf gestimmt, die Motivation war da. Und ja, dann, ich weiß gar nicht, was mein erstes Rennen war für Quickstep. Ich glaube, ich bin ein Kirmesrennen gefahren in Belgien. War nach einer Runde in der Spitzengruppe. Ich bin auf gut Deutsch gefahren wie Moped, weil ich einfach, ja, das Trikot, das Fahrrad, die Fans, was vor dem Bus waren, das war für mich ja wie eine andere Welt. Und das hat mich so motiviert, dass ich mich eigentlich gar nicht gespürt habe im Rennen. Und da habe ich eigentlich den ersten Eindruck so hinterlassen, dass sie mich dann mitgenommen haben zu den Brüssel Classics. Dort habe ich dann mit Yves Lampaert das Feld ja zerlegt, kurz vor Ziel, dass nur noch 25 Fahrer eigentlich um den Sieg mitgefahren sind. Dann bin ich Sonntagmorgens heimgeflogen und wo ich daheim war am Flughafen, hat mein Telefon geklingelt von Patrick Lefebvre, dass ich einen 2-Jahres-Vertrag bekomme. Und ja, das war für mich, ja, sag ich mal, einer der schönsten Tage eigentlich, muss ich sagen, bis es dann auch zur Unterschrift kam.
Man merkt es auch, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir das so anhöre, dass du erstmal, ja, dass du ja keinen Vertrag angeboten, dann so gute Leistung gebracht, zusammen mit Yves Lampaert, muss man sich auch überlegen, das ist jetzt nicht irgendein No-Name, sondern du bist ja mit dem einem der Top-Klassiker-Fahrer wahrscheinlich gefahren und hast jetzt einen Vertrag eben im Top-Klassiker-Team bekommen, das es so gibt in der World Tour. Mich würde so ein bisschen interessieren, hast du irgendwann mal so einen Gedanken gehabt, also ich glaube, mir wird es auf jeden Fall so gehen, so ein Team und dann zu denken, ob das vielleicht nicht erstmal eine Nummer zu groß ist, soll ich doch erst in ein Zweitklasse-Team oder hast du gleich gedacht, ja, das kann ich schaffen und die Chance will ich auf jeden Fall wahrnehmen?
Es ist für den Kopf verdammt schwer, wenn ich jetzt das Vergleich, sage ich jetzt mal mit Fußball, ich habe bei Real Madrid ein Probetraining, mir liegt ein Angebot vor und danach unterschreibe ich aber jetzt bei VfB Stuttgart. Das ist für den Kopf, ist das einfach schwer, weil ich finde, sich danach wieder zu motivieren, zu wissen, man fährt eine Liga darunter, hätte aber die Möglichkeit gehabt, oben zu unterschreiben. Und ich sag bis heute noch, auch wenn manche Leute mir es vielleicht nicht gemacht hätten und so gesagt hätten, ich glaube, jeder, wo das Angebot vor sich liegen hat, und einen Stift zur Hand hat, hätte das unterschrieben, weil die Möglichkeit, einmal bei Quickstep zu fahren, bekommen nicht viele und sich darauf verlassen, dass man die Möglichkeit nochmal bekommt, finde ich ein hohes Risiko, weil man weiß nie, was passiert. Und ich war mir bewusst, dass ich in ein Team gehe, wo es schwer wird, in die erste Reihe zu fahren, aber ich war mir auch bewusst, dass ich nirgendwo anders besser Radrennen fahren lerne wie bei Quickstep und vor allem die Rennen, wo ich gewinnen will. Und deswegen bin ich da eigentlich zuverlässig, weil ich sage, wir haben in der zweiten Reihe auch so eine Mannschaft, wie andere Teams in der ersten Reihe nicht haben.
Ja, das finde ich spannend, weil ich kann mir auch vorstellen, man will sich ja dann nie im Nachhinein sagen, was wäre gewesen, wenn, ne? Wenn man diese Chance hat und nimmt sie nicht wahr. Lieber geht das, blöd gesagt, in die Hose, als dass man sich jahrelang denkt, ach, was wäre gewesen, wenn ich das doch angenommen hätte. Was mir gut gefällt, ist, dass du dass du gleich in deinen ersten Rennen klassische De Koenig-Aufgaben übernimmst, nämlich dass ihr das Feld zerpflügt, wie du vorhin gesagt hast, dass nur noch 25 Fahrer mit ins Ziel kommen. Dass das gleich klappt, hört sich gut an. Man hat auch gerade, finde ich, echt das Grinsen in deiner Stimme richtig gehört. Also man merkt, wie gerne du darüber sprichst oder wie, was für verrückte Zeit das für dich war letztes Jahr im Herbst. Du hast jetzt von ein paar Telefonaten mit Patrick Lefebvre auch gesprochen. Das ist ja irgendwie ja eine der berühmtesten, schillerndsten Figuren, Personen im Radsport so. Was ist das so für ein Typ und wie hast du ihn wahrgenommen, wenn er dir am Anfang erzählt, ja, wir haben keinen Platz und am Ende ruft er dann doch an und sagst, ja, hier, komm, kriegst einen Vertrag. Wie gewinnt er einen?
Ja, ich sag mal so, ich selber war überrascht, wie Leute im Fernseher rüberkommen und wie sie in Natur rüberkommen. Und es ist eine sehr stille Person, wo aber wenn er was sagt und wenn er was zu dir meint und ehrlich ist, dann kann man das auch sich zu Herzen nehmen, weil es ist kein Typ von große Worte, sondern das, was er einem sagt, das ist dann einfach so. Und ja, ich war am Anfang natürlich war ich traurig, wo ich gehört habe, ja, sie haben keinen Platz und es geht alles nicht und ich habe das mir nicht so glauben lassen wollen, weil ich dachte, ich fahre jetzt hier im Quickstep-Trikot rum und nächstes Jahr fahre ich vielleicht wieder in irgendeinem anderen Trikot, das will ich nicht. Ich will, weil viele Leute haben auch nicht kapiert, was da Share ist und was nicht, die haben schon alle gedacht, ich hätte dort unterschrieben und das war auch so ein bisschen der Mitgrund, wo ich dachte, ich muss dort bleiben, ich muss es irgendwie schaffen und ja, ich hab mich relativ gut ins Team eingefunden. Sag mal, die ganze Mannschaft, wo dort war, hat mich ja von Herzen aufgenommen, hat mich gleich mit eingebunden. Nach dem ersten Rennen, wo ich mit ihnen gefahren bin, habe ich eine Rolle bekommen, wo ich eigentlich dachte, oh, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, weil es gerade die Aufgabe war, auf dem Kopfsteinpflaster vor Brüssel das in die Hand zu nehmen. Und ja, was ich ehrlich sagen muss, ich bin viel über dem Limit gefahren, aber was mich einfach motiviert hat, wenn ich nach links und rechts schaue, was für Namen mit mir dort rumfahren, war das für mich natürlich ja ein Highlight. Also allgemein die Woche da letztes Jahr im September, das die werde ich nie wieder vergessen mit der Vertragsunterschrift, mit dem Sieg einen Tag später beim kleineren Rennen in Belgien. Zwei Tage vorher habe ich noch meine Freundin kennengelernt. Das war so eine beflügelte Woche, wo eigentlich ja alles 100% so gelaufen ist, wie es mir oder vorgestellt habe ich es mir nicht, aber wie es hätte laufen können im besten Fall.
Ja, wenn es läuft, dann läuft's, ey. Wahnsinn. Klingt echt. Nach ziemlich vielen Ereignissen in einer kurzen Zeit, die man wahrscheinlich auch erstmal verarbeiten muss. Man kann ja auch noch dazu sagen, das zweite Rennen, das du dann da gewonnen hast, Championship van Vlaanderen, da wird halt ein Dylan Groenewegen Dritter, den du da geschlagen hast. Also das ist ja, wo wir schon bei Rennen waren mit Nicht-No-Names, also das war ja schon auch gut besetztes Rennen, wirklich stark. Mir sind dann zwei Sachen dazu aufgefallen. Du hast dann bei deinem Sieg auch direkt diesen umrahmenden Fingerzeig auf das De Koenig-Trikot gemacht. Das wahrscheinlich ein bisschen diesem Vertrauen, das sie dir gegeben haben, nochmal zeigen, wie was dieses Team halt eben ausmacht. Und ich habe ein Interview von dir nach diesem Rennen gesehen, da muss man uns mitnehmen, uns Hobbyathleten. Du bist ja die letzten 5 Kilometer solo gefahren und hast irgendwie im Interview gesagt, erst denkst du dir, boah shit, 5 Kilometer, wie soll ich das schaffen? Und meintest dann, dass das Team dich übers Radio so gepusht hat, die letzten Kilometer. Nimm uns mal mit, was wird dir da ans Ohr gerufen, gebrüllt? Wirst du angeschrien, weil eine taktische Anleitung kannst du ja auch nicht mehr geben. Heißt es einfach nur noch, tritt rein und gib alles oder was wird da gerufen?
Ja, also ich sag mal, ich fange jetzt mal von vorne an. Unsere Taktik war einfach, das Rennen auf Fabio Jakobsen abzustimmen, weil er kam von der Vuelta, war im Kopf eigentlich unschlagbar und hatte eine bombastische Form. Und wir hatten aber einen Rundkurs von, ich glaube, 15 Kilometern circa und wir hatten immer 5 Kilometer Windkante Richtung Ziel. Und wir haben eigentlich jede Runde das Feld zerkleinert auf der Windkante und sind immer weniger Fahrer geworden. Und dann ging es in die letzte Runde, wir waren vielleicht noch 25, 30 Leute. Und wir von Quickstep, wir waren noch 5 Mann in der Gruppe, waren also deutlich überlegen. Und es wollte niemand mehr richtig mit uns fahren. Und lustigerweise habe ich mir lange überlegt, wie ich eigentlich da weggefahren bin, aber vor 2 Tagen habe ich mir das Video nochmal angeschaut in YouTube und ich bin eigentlich auf der Windkante auf dem Weg zu dem kleineren Feldweg einfach mein Tempo weitergefahren und auf einmal ist eine Lücke entstanden von 30, 40 Meter Und ich habe dann im Radio nur noch von Fabio gehört, Steimle, go hard, go hard. Und ich habe mich zurück umgeschaut und habe gedacht, wo soll ich hinfahren? Es sind noch 7 Kilometer ins Ziel. Ich bin eigentlich schon komplett am Limit. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe nichts zu verlieren. Wenn sie mich einholen, da habe ich 4 weitere Teamkollegen hinten, wo das Rennen noch entscheiden können. Und ja, dann bin ich vorne weggefahren. Und der Abstand war aber immer Sichtweite. Also das Feld hat mich die ganze Zeit gesehen. Weil es war alles offen, dann sind wir auf dem Feldweg angebogen. Und dann sieht man auf dem Video gut, dass das Feld nochmal auf bestimmt 50 Meter rangekommen ist. Also eigentlich die perfekte Ausgangslage, dass von hinten nochmal 2, 3 Fahrer hinspringen könnten. Aber ich habe mir dann auch gedacht, die anderen mussten auch schon so viel leiden in dem Rennen, die sind nicht mehr frisch. Und ich bin meinen Stiefel durchgezogen, mein Team hat hinten alles zugemacht, ist jeder Attacke hinterhergefahren. Und dann bin ich auf die große Hauptstraße gekommen und die ging 3 Kilometer lang, 4-spurig, nur geradeaus. Und dann hatte ich leichte Schiebekante und ich habe auf meinen Tacho geguckt und ich hatte die ganze Zeit 55 km/h draufstehen. Ich habe mich nur dran orientiert, ich bin gefahren. Ich habe mich mehr umgedreht wie nach vorne geschaut, weil ich dachte, das kann nicht sein. Und ich wurde eigentlich immer nur angeschrien, dass ich fahren soll und fahr, dreh dich nicht um, schau nach vorne, fahr. Und ja, dann habe ich mitbekommen, dass von hinten nochmal 3 kommen mit einem Teamkollege von mir. Und das hat mir nochmal so Motivation gegeben, dass ich mein Tempo erhöhen konnte. Und die haben im Endeffekt sich zu dritt oder zu zweit aufgelöst und sind nicht zu mir gekommen. Dann war es noch 1,5 Kilometer und ich hatte noch nie so lange 1,5 Kilometer vor mir. Die Fans an der Seite, die haben mich angeschrien. Ich war komplett alleine, bin in Gegenwind reingefahren. Und ich hatte die große Angst, dass es läuft wie bei großen Rundfahrten, dass ich 200 Meter vom Ziel da noch eingeholt werde. Und ich bin aber über die letzten 5 Minuten im Schnitt knapp 600 Watt gefahren. Ich bin nur getreten. Ich wusste nicht mehr. Ja, ich habe Krämpfe bekommen gegen Ende, dass ich den schwersten Gang reingemacht habe, dass ich es irgendwie ins Ziel bekomme. Und wo ich dann gewusst habe, dass es reicht, hatte ich nur noch Gänsehaut und ich habe geschrien und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ins Ziel reingefahren, habe mich auf den Boden gelegt, habe Krämpfe bekommen, dann kamen aber schon die Teamkollegen, haben mich wieder aufgezupft und es war unglaublich, also wirklich. Und auch dann, ich bin in den Bus zurückgekommen, mein Handy war voller Nachrichten, meine Freundin hat mir geschrieben gehabt, meine ganze Familie, aber auch Teamkollegen wie in Bob Jungels, in Julian Alaphilippe, wo ich davor noch nie gesehen habe, haben mir geschrieben und das hat mir dann eigentlich schon gezeigt, okay, ich bin angekommen und ich habe den Respekt habe ich mir jetzt erarbeitet.
Stabil.
Jetzt, du hast schon gesagt, deine Teamkollegen, die haben hinten alles zugemacht. Das kennen wir von Deconic. Quickstep, ihr seid meistens in der Überzahl in Klassiker-Eintagesrennen und meistens schafft es einer raus. Also fährt dann einfach mal los, 30 Kilometer vor Schluss. Zum Beispiel dieses Jahr gab es zwar noch nicht so viele Rennen, aber eins davon hat dein Teamkollege Kasper Asgreen gewonnen, Konel Brüssel-Kone, auf eine ähnliche Weise. Gut, das war 35 Kilometer, ist er, glaube ich, alleine gefahren. Wie wichtig ist es für den Kopf, wenn man weiß, dass hinten die Teamkollegen sind und die jede Attacke mitgehen und somit auch immer da Tempo rausnehmen von den Leuten, die hinterher fahren wollen?
Ich sag mal so, das Team strahlt, finde ich, schon eine gewisse Siegesarroganz auf, wenn sie auf Rennen auftreten, weil wir kommen zu jedem Rennen und haben eigentlich eine 95-prozentige Siegchance. Wir haben immer Fahrer dabei, wo das Rennen abschießen können. Und das gab mir halt auch die Sicherheit, wo ich genau wusste, und wenn ich eingeholt werde, dann gewinnt halt auf gut Deutsch ein anderer. Und das ist der, sage ich jetzt mal, der Siegeszug von Quickstep, dass es keine Einzelgänger gibt, dass wir das Rennen auf einen abstimmen, sondern wir sitzen im Bus und von 7 Leuten können 5 Leute das Rennen gewinnen. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Schlüssel zum Erfolg, dass wir wirklich als Familie, als Team und als Mannschaft agieren und jeder gibt für jeden 100%. Und das gibt auch vielen Fahrern bestimmt im Rennen das Vertrauen, mal eine Attacke zu fahren, wo jetzt vielleicht nicht angebracht ist, weil er einfach weiß, er hat hinten 5 Leute, wo wenn es schief geht, dafür gerade stehen können. Und ich muss ehrlich sagen, es ist auch bis heute noch so, wenn ich jeden Morgen ins Trikot reinschlupfe und trainieren gehe, bin ich stolz drauf und einfach brutal motiviert. Wie wenn ich jetzt immer noch, sag ich mal, im alten Trikot fahren würde von letztes Jahr, weil es einfach eine komplett andere Welt ist.
Ja, dann liegt es vielleicht daran. Wir hatten das schon 2-3 Mal im Podcast. Wir haben die These vertreten, gib Fahrern einfach das Deceuninck-Trikot und sie gewinnen Rennen. Das ist, irgendwas muss in diesem Trikot sein, weil du bist ja nicht der Erste, der zu diesem Team wechselt und auf einmal Rennen gewinnt. Oder was heißt auf einmal, aber halt direkt gewinnt. Dann muss es irgendwas in diesem Trikot sein, was einen offensichtlich schnell macht.
Ja, es ist einfach auch, sage ich jetzt mal, das Selbstbewusstsein, was das Team dir gibt. Wir fahren zum Rennen und es ist eine Totenstille im Bus. Jeder hat seine Kopfhörer auf. Die Teambesprechung ist vorbei und auf einmal werden die Bang & Olufsen Lautsprecher auf das Volle hochgezogen, sage ich jetzt mal. Und jeder ist motiviert und jeder geht eigentlich mit dem Killerblick nach außen. Wir gewinnen das Rennen. Und das sind auch die Teamkollegen, was sich untereinander nochmal pushen. Und ja, ich mag die, sage ich jetzt mal, es hört sich blöd an, aber die Arroganz vom Team, weil ich habe es gemerkt, die anderen Teams haben im Rennen einfach Respekt vor dem Trikot. Und ich glaube, das liegt einfach an den letzten 20 Jahren, dass sich das Team das erarbeitet hat und einfach jedes Jahr ihre über 50 oder 60 Rennen bald gewinnt.
Du hast es vorher gesagt, nach deinem ersten Sieg hat dir Julia Alaphilippe und Bob Jungels geschrieben. Du kanntest sie damals noch gar nicht, jetzt wahrscheinlich. Inzwischen hast du die schon 1-2 Mal getroffen, dich auch mit denen unterhalten können. Mich würde auch interessieren, es gibt ja neben den zwei, gibt es noch andere Leute, die da absolut rausstechen, also Stenick, Stieber, Yves Lampert, alles Superfahrer. Welcher von denen ist so der, wo du denkst, genau das ist der Fahrertyp, den ich vielleicht in 2, 3, 4 Jahren erreichen will. Auf dem Level will ich sein. Ist es der Alaphilippe, so die Ardennen-Klassiker? Ist es eher Stieber für Kopfsteinpflaster? Oder was ist da dein Ziel?
Ich muss ehrlich sagen, am sympathischsten im Team ist natürlich, was viele nicht denken, Alaphilippe ist eine Riesenpersönlichkeit. Ich habe selten so einen erfolgreichen und berühmten Mensch getroffen, wo aber so sympathisch und auf dem Boden geblieben ist. Und ich muss aber sagen, dadurch, dass Bob aus Luxemburg kommt und auch im deutschsprachigen unterwegs ist, habe ich natürlich mit ihm einen super Ansprechpartner im Team, weil sonst alles auf Englisch gemacht wird. Und ich sehe mich selber eigentlich schon in der Rolle ein bisschen vom Bob Jungels. Aber ich sehe mich ein bisschen weniger stark am Berg, dafür stärker am Sprint. Aber ja, im Endeffekt, ich selber war eigentlich gespannt, wo meine Reise hingeht dieses Jahr, wie ich Rennen gewinnen kann. Auf dem Weg wie letztes Jahr, dass ich solo ins Ziel komme. Aber ich bin auch davon überzeugt mit meiner Sprintstärke, dass ich Sprints gewinne aus 20, 30 Mann. Aber da war ich einfach selber auf meine Entwicklung gespannt, die ich annehme. Und ich habe bis heute eigentlich kein richtiges Vorbild, weil ich mir selber einen Weg schaufeln möchte und nicht so richtig weiß, in wem ich mich wirklich selber sehe. Ich bin noch nie richtig Rennen auf Kopfsteinpflaster gefahren. Es ist klar, von jedem der Traum, Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt. Aber nachher fast 300 Kilometer da zu fahren, ist, glaube ich, dann auf dem Rad kein Traum mehr. Und deswegen sage ich, ich bin völlig offen für meine Rolle, was ich später haben werde. Aber ich sehe mich eigentlich schon ein bisschen in Bob Jungels.
Jetzt nehmen wir uns mal mit. Wir haben jetzt über dieses Trikot, über diese Aura von diesem Team gesprochen. Es nennt sich das Wolfpack, das ist eine Marketing-Sache, aber es wird so oft von diesem verschworenen Haufen, von dieser Familie gesprochen. Wie kommt man da rein? Also man kennt das von Mannschaftssportarten, da gibt es Mannschaftstaufen. Man kennt Fußballer, die beim neuen Team, da müssen die mal singen für alle. Erzähl mal ein bisschen was, wie hast du deine Kollegen, deine auch berühmten Kollegen kennengelernt? Wie wirst du da aufgenommen? Wie gehen die auf dich zu? Was hast du vielleicht mal machen müssen an einem Mannschaftsabend oder so?
Ja, also mein Riesenglück war einfach, dass ich Stagiair war und dass ich dadurch viele schon gekannt habe. Und dadurch ist mir einfach leichter gefallen, ins Team reinzukommen, weil ich bin halt zum ersten Teamtreffen gekommen und habe schon sage ich jetzt mal, 40% vom Wolfpack gekannt und sie haben mich gekannt von den Rennen. Und deswegen war es für mich eigentlich ja wirklich ein schönes Willkommen, weil mich die Fahrer darauf angesprochen haben, auf meinen Sieg bei Kampen Scarpe van Flandern. Und ja, natürlich hatte ich auch die Feuertaufe, sage ich mal, um ins Team willkommen zu heißen. Die behalte ich aber lieber für mich, weil was da passiert ist mit allen Teamkollegen, war kein schönes Ende.
Wo war das denn?
Aber, wo war das? In Kalpe, im Trainingslager.
Okay.
Und ja, ich muss sagen, der nächste Tag war wie nach 3 Wochen Tour de France, so vom Gefühl her.
Nur taten nicht die Beine weh wahrscheinlich.
Aber ich muss sagen, das macht einfach das Wolfpack aus. Es hört sich blöd an, aber sie können feiern bis in die Nacht rein, stehen aber morgens auf und bringen wieder Top-Leistung auf dem Rad und einfach die Lockerheit, was die Leute mitbringen im Team. Und es ist so, jeder motiviert jeden im Training. Ich kann auch nicht so richtig sagen, was das Erfolgsrezept ist von dem ganzen Wolfpack, aber ich glaube einfach, dass es eine Riesenfamilie ist und dass ein Physio genau gleich behandelt wird wie ein Fahrer. Und jeder Einzelne, wo mich bis jetzt am Flughafen abgeholt hat, hat mich eigentlich aufgenommen, als würde ich sie schon 3 oder 4 Jahre kennen. Und davor hatte ich eigentlich die größte Angst, weil ich ehrlich bin, ich bin ein großer Familienmensch. Ich hatte in Vorarlberg eine kleine Familie, ich habe mich immer wohlgefühlt, wenn ich dorthin gekommen bin. Aber jetzt von einem Personal von 20 Leute auf ein Personal von 90 Leute zu stoßen, ist natürlich ein Unterschied. Aber dadurch, ich habe einfach gesagt bis heute einfach immer noch, es ist eine große Familie und jeder gibt für jeden 100%. Und deswegen gewinnen wir auch schon Rennen, weil es einfach vom Abendessen übers Frühstück mit den Physios, Mentaltrainer, sportlichen Leiter, es stimmt einfach alles. Und Das glaube ich, ist einfach das große Rezept, dass es eine Familie ist, die zusammen einfach 100% gibt.
Lass uns mal ein bisschen jetzt auf die Saison schauen, die jetzt ansteht. Wir wissen, wie der Tourkalender grob aussieht. Hast du schon dir selber Gedanken gemacht oder dir das Team schon mitgeteilt, was eigentlich dein Saisonhöhepunkt wird dieses Jahr?
Ja, also mein Höhepunkt war bis jetzt eigentlich die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart, die leider ja abgesagt worden ist, aber die erfreuliche Nachricht war, dass sie ja nächstes Jahr einfach wiederholt wird. Und ich hatte jetzt aber Gespräche mit sportlichen Leiter und Trainer. Ich werde Ende Juni nach Belgien gehen, mit den Klassikerfahrern zusammen die Recons machen für Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt. Und das ganze Programm werde dann wieder nach Hause gehen. Werde dann im Juli zusammen mit dem Team voraussichtlich 3 Wochen nochmal ins Höhentrainingslager. Wo wir genau hingehen, wissen sie noch nicht genau, weil es noch ein bisschen schwer ist, ob wir fliegen können, wo wir hingehen können und wie viele Personen. Und deswegen, mein Höhepunkt werden klar zwei, drei Klassiker sein. Welche ich fahre, weiß ich noch nicht. Das große Ziel ist trotzdem noch die Vuelta dieses Jahr, die ich fahren werde. Und ich rechne mir jetzt, sage ich jetzt mal, nichts Großes aus, aber ich hoffe schon, dass ich mal an einer Etappe die Chance habe oder die Möglichkeit bekomme, auf eigene Faust zu fahren. Und ich bin ehrlich, ich habe für mich selber keine großen Ziele mehr dieses Jahr. Ich bin einfach noch froh, wenn wir Rennen fahren dürfen und irgendwie den Weg voll zu den Rennen hinbekommen. Weil ich glaube, ich sag, für uns Deutschen war es jetzt wirklich eine angenehme Zeit. Und es war Jammern auf hohem Niveau, aber wie die anderen Fahrer jetzt, sage ich jetzt mal, gelitten haben in Italien, Spanien, Frankreich, in denen Haut wollte ich nicht stecken und auch für die Rennen, weil es ist einfach auch eine komplett andere Vorbereitung.
Wie ist das eigentlich, weil wir jetzt auch schon über viele Sachen gesprochen haben, diese Mentalität bei euch im Team und so weiter, aber diese Erwartung bringt natürlich auch einen gewissen Druck mit sich, den man stecken andere oder kann man unterschiedlich mit umgehen, aber bei der Koenig wird natürlich, da kann man halt nicht oft 7., 10., 12. werden, sondern da werden halt Siege erwartet und gute Rennen. Wie ist sowas eigentlich am Anfang? Ist sowas mündlich vorher abgesprochen? Hast du, also du musst jetzt keine oder wirst und darfst du wahrscheinlich eh nicht sagen, Vertragsdetails jetzt erzählen, aber gibt's bei Radsportlern eigentlich gewisse Sachen im Vertrag festgeschrieben, also von deiner Seite, dass du zugesichert hast, was weiß ich, eine Rundfahrt im Jahr fährst du mit oder so? Oder wird auch was von dir schriftlich erwartet? Was wird denn da vorher so festgelegt?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Druck mitbekommen. Sie haben das zu mir gesagt, es ist das erste Jahr für mich in der World Tour. Ich muss lernen. Dass sie aber gesehen haben, was ich drauf habe letztes Jahr, habe ich eigentlich ja Verantwortung mitbekommen, indem sie mir einfach ein wirklich für mich sensationelles Rennprogramm mitgegeben haben. Ich wäre im Frühjahr, sag ich mal, Dwarsdorf an Flandern gefahren, Amstel Gold Race, Tour de Romandie und, sage ich jetzt mal, für viele die zweite Kategorie Klassiker, aber für mich, es sind immer noch riesige große Rennen und ja, wäre dann eigentlich mit Tour of Belgium wieder reingekommen, wäre dann die deutsche Meisterschaft gefahren, dann Tour of Burgos, dann Vuelta und da hat mir das Team eigentlich schon zugezwinkert, dass sie Vertrauen in mich haben, weil ich auch bei dem einen oder anderen eine Chance bekommen hätte, auf meine Kappe zu fahren und hätte es auch letztes Jahr noch haben können oder dieses Jahr im Frühjahr in Belgien, war ich auch kurz davor, dass ich das Rennen auf mich umstimmen kann, weil ich nochmal kurz vorm Ziel weggefahren bin. Mir ist dann aber leider der Saft ausgegangen, weil ich ein bisschen zu hoch gepokert habe. Aber ich habe ein riesen Vertrauen vom Team bekommen, die glauben an mich und ich merke es auch, wie ich behandelt werde, weil ich einfach bei Rennen aufgestellt werde mit manchen Fahrern, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt bis jetzt noch nicht so geliefert hätte, dann würde ich bei dem Rennen auch nicht stehen.
Ja, du hast eine kleine Rundfahrt, hattest du ja dieses Jahr schon, Tour of Colombia. Wir haben auch schon über Bob Junges und Alaphilippe gesprochen. Die beiden waren da auch mit dabei. Da gab es von euch auch diese, oder vom Wolfpack, so eine kleine Doku-Reihe mit Insights. Da hat es nach einer Etappe, war der Ton auch mal ein bisschen rauer, weil irgendwie das Ergebnis nicht ganz so war, wie das war. Du bist mit einem Teamkollegen da ein bisschen aneinander gerauscht, beziehungsweise er hat dir Vorwürfe gemacht, die im Nachhinein dann wohl doch ungerechtfertigt waren. Aber das sind natürlich Emotionen nach einem Rennen unmittelbar, klar, das gehört dazu, aber ist da der Ton schon auch anders als in anderen Teams, als zum Beispiel jetzt Vorarlberg letztes Jahr? Wie geht man damit am Anfang um, wenn es dann auf einmal laut wird nach einem Rennen, weil man halt nicht gewonnen hat, was eigentlich erwartet wird?
Ja, das war die Etappe, wo wir auf Alvaro Hodge gefahren sind. Das Problem war in Kolumbien die einzigste Sache, dass wir fast immer auf 3000 Meter unterwegs waren, dass es einfach verdammt hart war, da irgendwas groß zu planen, weil wir nie wussten, wie der Körper wirklich reagiert am Ende. Und ja, es war der ganze Tag geplant, dass auf der Zielgeraden Gegenwind ist. Wir hatten schon 54er Kettenblätter drauf. Dann Molano von UAE kam aber mit 56. Und ja, Bob Junges ist ein wahnsinniges Leadout gefahren. Ich wusste gar nicht, wie ich da weiterfahren soll, weil ich am Hinterrad wirklich schon am Anschlag war. Aber ja, ich bin dann weitergefahren, habe nochmal einen draufgehauen. Hinter mir ging dann eine Lücke auf. Ja, und dann wurde es hektisch im Finale. Und Alvaro hatte nur ein 53er Kettenblatt drauf, hat sich dann einfach überdreht im Sprint, ist am Ende nur noch Dritter geworden. Und ja, ich glaube, ich meine, das ist das Problem, was das Wolfpack hat. Es gibt keinen zweiten Platz. Es gibt ja den ersten Verlierer und es zählt nichts anderes wie ein Sieg. Aber das ist auch die Mentalität, was ich eigentlich liebe. Und ich kann mit Kritik umgehen. Ich bin kein Weicher. Ich stehe zu allen Fehlern, die ich mache im Rennen und ich lerne auch draus. Aber ich wusste einfach in der Situation, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe meinen Job erledigt und Nach dem Rennen sagt man viele Dinge, wo man auch nicht ernst meint oder in dem Moment ernst meint, aber im Nachhinein denkt, scheiße, hätte ich lieber nicht gesagt, weil einfach das Adrenalin noch da ist und ja, mir wurde vorgeworfen, dass ich das Leadout nicht richtig gefahren bin und alles mögliche. Ich habe dann erstmal nichts gesagt, weil ich wirklich nicht wusste, ob ich wirklich was falsch gemacht habe, habe es mir dann nochmal angeschaut und Julian hat zu mir gesagt und Bob, hey, wir haben nichts falsch gemacht, das war einfach jetzt vom Alvaro. Er ist einfach nicht stark genug auf gut Deutsch, dass es gewinnen konnte. Und ja, dann haben sich die Bogen wieder geklettert eigentlich danach. Und es war kein Thema. Wir waren dort zum Lernen. Ich mit Bert van Leeuwberg ist auch ein neuer Fahrer im Team, wo mit Alvaro erstmal zusammen funktionieren muss. Dann ich noch dazu. Und ja, wir sind leider ohne Etappensieg heimgegangen. Aber wir waren jeden Tag auf dem Podium. Und ja, also Verlieren gehört genauso dazu wie gewinnen, aber aus solchen Fehlern wird man einfach nur stärker.
Wir haben hier eine Kategorie, die heißt bisschen Style-Polizei. Und jetzt interessiert uns natürlich zum einen, ich bin ebenfalls Schwabe wie du, gibt es irgendwie so einen schwäbischen Look, den man beim Radfahren einhalten muss? Was ist da wichtig, wenn man auf dem Rad steht, oder gibt es da gar nichts?
Nee, also mir ist jetzt nichts bewusst.
Eine Maultasche hinten in der Tasche, ich weiß es nicht.
Ich wüsste jetzt nicht, was bei uns jetzt so kult ist, was man so macht.
Gibt's was bei die Koenig?
Ja.
Wollte ich auch mal fragen. Ihr habt jetzt schon auch so ein paar Poser, sag ich mal, im Team, die sich schon auch in Szene setzen können. Und da geht es auch viel um Style. Und auf dem Rad, auf dem Lenker ist nochmal das Wolfsemblem reingraviert. Gibt es da auch Sachen, sagt, hey, das und das mal lieber nicht tragen? Oder hey, das und das mach mal?
Ja, man wird schon so, also auch wenn ich manche Sachen in Instagram oder so hochhau, manchmal, dann kommen schon so von Teamkollegen so Sticheleien manchmal, wo ich aber halt genau weiß, Junge, ist ja ruhig, weil das Gleiche hattest du letzte Woche eigentlich in der gleichen Kategorie drin. Aber es ist schon so, sage ich jetzt mal, ich denke nicht so extrem wie beim Fußball, aber wir haben schon einige Styler im Team auch, sage ich jetzt mal, die privat stylisch unterwegs sind, egal ob es mit Autos oder keine Ahnung, was alles mögliche ist. Aber man schaut schon ein bisschen auf sich selber. Klar, wenn man es jetzt sich vielleicht auch irgendwie sich erarbeitet hat oder verdient hat. Aber natürlich genieße ich es auch, in der Öffentlichkeit zu stehen und vor allem hier in der Region bei Quickstep zu fahren, wo viele halt sich im Radsport auskennen, ist natürlich besonders. Aber ja, es gibt sonst schon Sticheleien. Ich meine, wir haben Lidl als Sponsor, bekommen halt die ganze Lidl-Klamotten gestellt und viele sind halt dann dem Motto so hinterher, ja, wenn wir es bekommen, dann ziehen wir es auch immer an. Da haben wir halt die Fahrer, wo da dagegen sind und die kommen dann komplett neutral, sage ich jetzt mal vom Flughafen, aber halt dann in, sage ich jetzt mal Louis Vuitton und Gucci und dann geht die Stichelei natürlich im Auto schon
los.
Sag
doch mal einen Namen. Und wer ist der Louis Vuitton-Trager bei euch?
Es hört eh keiner.
Ah, da gibt's da gibt's nicht nur einen, aber ich sag mal, Stanek Stieber achtet ziemlich auf sein Äußeres und schaut einfach, Bob Jungels ist genauso unterwegs, Alvaro Hodge, also ich muss ehrlich sagen, es sind relativ viele, aber ich finde es einfach auch irgendwie cool, dass sie auf sich achten und es nicht bloß der Radsport gibt, sondern neben dem Radsport auch was anderes, wo, glaube ich, dann einfach auch die Ausgewogenheit bringt, wieder aufs Rad zu kommen, dass man einfach noch was anderes hat und aus sich draus macht. Und ich finde es eigentlich cool und ich bin eigentlich auch so ein bisschen, sag ich mal, nicht ganz so in dem Stil noch nicht unterwegs, aber ich feiere es, wie sie leben und finde es einfach geil.
Die Gucci-Tasche gibt es dann ab der ersten großen Rundfahrt. Sag mal, habt ihr eigentlich auch so einen Wolfpack-WhatsApp-Chat? Gibt es da irgendwie so einen Gruppen?
Ja. Ja.
Wer ist da... Wer befüllt den meisten Content? Oder wer kritisiert am häufigsten? Oder was wird da so geschrieben? Ich meine, solche Gruppenchats sind ja selten, oder meistens ist doch meistens nur Quatsch drin oder irgendwelche Gags, oder? Oder ist das bei euch total pragmatisch?
Also, es kommen ziemlich viele Videos tagtäglich in die Gruppe rein, wo man nicht alle anschauen möchte. Aber, sonst muss ich sagen, es ging eigentlich schon immer richtig kulant zu. Ich meine, sobald einer ein Rennen gewonnen hat oder stark gefahren ist, war eigentlich die ganze Gruppe aktiv und hat geschrieben. Aber es wird schon ein bisschen ein Gag gemacht über andere und manche werden hochgenommen dann vor allem. Aber das ist so, ja, die Lockerheit, was eigentlich dazukommt. Und wir haben jetzt nicht einen, wo da immer so richtig eigentlich Impuls gibt, sondern es sind wirklich viele unterschiedliche, wo immer mal wieder Sachen reinschreiben oder Videos reinposten und ich selber bin ehrlich, ich traue mich manchmal gar nichts reinzuschreiben, weil ich sage, ich bin neu, ich weiß nicht, wie es ankommt und ich schaue mir dann lieber die Videos an, bevor ich sie selber reinschicke.
Ja, wahrscheinlich die schon ein bisschen gestandener sind, da sinkt diese Hürde wahrscheinlich, so ein Alaphilippe oder so, würde mich auch mal interessieren, was der da für Videos oder so schickt. Ich bin jetzt am Überlegen, wie sagen wir das jetzt am besten? Irgendwie ein harter Ausgang fürs Interview.
Wir hatten eigentlich noch ein bisschen weiter mit Yannick Steimlich gequatscht, hatten auch noch eine Verabschiedung. Also jetzt nicht, dass er hier so ungalant einfach aus WhatsApp rausgeschmissen wird. Wir müssen nur, ja, ganz ehrlich sein. Es ist leider bei diesem Thema der WhatsApp-Gruppe bei Dekoinic, ist Yannick ein bisschen in Plauderlaune gekommen und das hat uns ein bisschen in Teufels Küche gebracht. Wir hatten gestern noch lange Telefonate mit ein paar Leuten aus dieser Gruppe, von denen eben Internas rauskommen. Auch Patrick Lefebvre hat sich bei uns noch gemeldet. Deswegen können wir leider den restlichen Teil des Interviews an der Stelle nicht mehr ganz veröffentlichen. Das tut uns leid, aber das sind einfach ein paar, ja, zu verrückte Geschichten rausgekommen, die wir so leider nicht einfach veröffentlichen können.
Entweder das oder es gab einfach ein technisches Problem. Das sind jetzt die zwei Möglichkeiten und ihr könnt alle entscheiden, was wahrscheinlicher war.
Also ich finde, meine Story klingt ziemlich plausibel eigentlich.
Ja, je nachdem, wie gut dein Französisch geworden ist über die letzten 2 Stunden. Meins ist nicht gut. Mich kann er nicht erreichen, der gute Lefebvre.
Christoph, aber dann weil es im Interview jetzt nicht mehr zu hören war. An der Stelle nochmal danke an Yannick Steimle. Cooles Interview fand ich. Gute Geschichten da dabei rumgekommen, coole Sachen erzählt.
Mich hätte noch interessiert, ob die Ziege noch lebt, in die er reingefahren ist. Ja, überlebt es so eine Ziege, wenn da jemand mit 60 km/h reinfährt? Das fand ich tatsächlich interessant.
Ja.
Also Ziege, falls du das hörst, melde dich bei uns. Wir wollen dein Lebenszeichen.
Das Wolfpack, das reißt halt auch mal Ziegen in den Bergen. Das ist doch bekannt. Der Wolf geht um und hat eine Ziege gerissen.
So ist es. Ja, wir haben es Anfang der Folge schon angekündigt. Also, jetzt sind es noch 4 Folgen. Dann geht der Sport wieder los. Aber wir haben noch ein bisschen was im Petto.
Strade Bianche, 1. August ist es, oder?
Ja, richtig. Darauf freuen wir uns natürlich alle. Aber hier bei WhatsApp gibt es natürlich auch in 2 Wochen wieder eine Folge. Wir haben noch ein bisschen was im Petto, um uns über diese Zeit noch ein bisschen mit Radsport zu unterhalten.
Schön, wie du da einfach so blöffst.
Ja.
Hast du schon was in petto?
Natürlich noch nicht, aber es wird sich was ergeben in den nächsten Tagen, wie immer.
Nee, wir haben natürlich schon wieder massenweise Interviewgäste auf unserer Liste.
Die stehen und alle Schlange bei uns. Ja. Lefebvre hat auch angerufen, eigentlich nicht wegen der WhatsApp-Gruppe, sondern er will jetzt auch gerne ins Interview zu uns.
Das war der eigentliche Grund. Yannick Steimle mit ihm gesprochen haben, bevor wir mit Lefebvre sprechen natürlich. Ja, okay, es wird albern.
Okay, ich glaube,
wir machen Jonas schüttelt schon den Kopf. Wir haben Jonas schon verloren zum Beispiel.
Ja, mir reicht's.
Macht's gut, Leute.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen dann mit neuer Energie, wie man es im Radio sagt. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche.
Gott, Jonas als Morningshow-Moderator, das wäre immer noch ein Traum.
Konnte dir früher hören, aber jetzt ist die Zeiten sind vorbei.
Also, macht's gut.
What's up? Der Radsport-Podcast.